Tadehul jó.
Des Nationalpark Radio, die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Jeden Mittwoch von 6 bis 7 auf Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, Andi Hollinger spricht, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört uns entweder als Radiosendung auf Radio Frequenz, auf Radio B138 oder als Podcasts von einer der gängigen Plattformen. Unser heutiges Thema ist Prozessschutz. Wir hören dazu einen Vortrag von Reinhard Beckny. Reinhard Beckny kommt aus dem Wildnisgebiet Dürnstein-Lassintal. Viele Beispiele in seinem Vortrag beziehen sich deswegen nicht auf den Nationalpark Gesäuse, sondern eben aufs Wildnisgebiet. Der Vortrag ist im Zuge der Ranger-Ausbildung für Gesäuse und Kalkalpen am 29. Februar 2024 gehalten worden.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Es geht heute hauptsächlich um Prozessschutz. Ganz kurz vorher noch, ich arbeite im Wildnisgebiet Dürnstein, eben schon seit langer Zeit, eigentlich schon davor im Vorgänger-Live-Projekt seit 1997. Und die Kernaufgaben eines Wildnisgebietes sind Naturschutz, Forschung und Bildung. Mehr nicht. Und im Gegensatz zum Nationalpark, der ja Erholungswirkung und lokalwirtschaftliche Impulse, touristische Impulse und so weiter setzen soll und muss, das hat ein Wildnisgebiet nicht. Das ist der große Unterschied. Naturschutz und was ist überhaupt Natur? Was das Gegenteil von Natur ist?
Kultur,
genau. Ja. Also wo wir Menschen beteiligt sind, ne? Das sind alles kulturelle Geschichten, ne? Und was halt schon immer gegeben hat, vor unserer Zivilisation, vor unserer Hochentwicklung, das ist Natur. Ne? Da gehört also von den Sternen bis da alles dazu, ausgenommen wir und was wir daraus gemacht haben. Und es gibt eben verschiedene Sichtweisen, Natur zu betrachten. Es gibt eine ästhetische, es gibt eine naturwissenschaftliche, es gibt eine normativ wertende. Was heißt das? Nicht? So, die ästhetische ist eben das Schöne, nicht? Das Ergreifende, was uns bewegt. Ja? Das ist eben von uns Menschen sehr stark beeinflusst. Nicht? Das Naturwissenschaftliche, also das Wahre, was ist dahinter? Ja? Wie funktioniert das? Nicht? Aus was besteht das? Ja? Das ist ein anderer Zugang. Ich kann in die Natur gehen und das genießen und begeistert sein und mich inspirieren lassen, ohne zu wissen, warum eine Pflanze wächst und was Photosynthese ist. Das ist eben das Naturwissenschaftliche und das normativ Wertende. Fürs gute Leben kann das wichtig sein, die Natur. Es kann aber auch erschreckend sein, bedrohlich sein. Für manche ist Natur oder Wildnis gar was Bedrohliches. Also das ist wieder ein ganz anderer Zugang zu dem Begriff Natur. Ja, Naturschutz, wir arbeiten ja im Naturschutz, wir sind begeistert, wir wollen eben was dafür tun. Aber wann hat das überhaupt begonnen? Irgendein Neandertaler, gab es das der Naturschutz? Das war nicht wirklich ein Begriff, nicht nur im, würde ich sagen, 19. Jahrhundert und so. Die meisten Leute haben damit nicht was anfangen können. Also der frühe Naturschutz war eigentlich ein Denkmalschutz. Ja? Also vor allem durch die starke Nutzung der Landschaft, ja, durch die starke Überformung der Wälder, die Zerstörung von Naturlandschaft. Da ist man irgendwann einmal draufgekommen, so weiter dürfen wir es nicht treiben. Und es war eigentlich, nicht, man hat zum Beispiel jeden Tufffelsen angeraubt, man hat Kalksteinbrüche, nicht, man hat ja das braucht. Nicht. Und irgendwann ist wer draufgekommen und gesagt, ja, wenn wir jetzt die letzte schöne Formation da auch noch wegräumen, ja, dann bleibt nichts über. Und da, das war der erste Zugang. Nicht. Man hat das wie im Denkmalschutz, das alte bewahren, hat man gesagt, ah, da machen wir ein Naturdenkmal. Das war eigentlich der erste Zugang überhaupt. Und das wurde dann umgesetzt am Landschaftsschutz, weil eben ganz einfach durch diese starke Nutzung und vor allem auch dann in der Industrialisierung vorher, der Vorläufer war ja die Holzindustrie, ne, in der ganzen Rohstoffproduktion mit Eisen oder Kohle, Salz, mit Glas, ja, unglaubliche Flächen hat man braucht und der Wald wurde ja da sehr rücksichtslos übernutzt, ist man zum Landschaftsschutz, eben dass man gesagt hat, ah, das Fleckerl, da sollte man nicht alles kaputt machen. Ja. Daraus wurde dann der Heimatschutz, ja, also dieses sich besinnen auf dem Platz, wo man halt ist, in der näheren Umgebung, ja, das wurde dann sehr stark hochstilisiert und leider in einer gewissen unseligen Zeit auch missbraucht. Also da ist dann einiges schiefgegangen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde also dieser Heimatschutz eben auch vor allem von den Nationalsozialisten missbraucht und die haben zwar etliche Naturschutzgebiete begründet, aber meistens aus irgendwelchen der Göring für seine Jagerei oder was, ja, die haben ganze Siedlungen abgesiedelt, ja, Menschen vertrieben, ganze Dörfer auflassen, nicht, damit sie große Schutzgebiete haben, nicht, aber eigentlich war es, damit sie jagern können. Das war also nicht ganz so nett. Ja. Und aus dem ganzen Entwicklung heraus hat sich dann der Naturschutz entwickelt, genau mit dem Zustand der zunehmenden Zerstörung und Bedrohung. Ja. Es war dann ganz einfach, sind chemische Sachen dazu gekommen, wer sich nur erinnern kann, wie die Flüsse ausgeschaut haben. Ja. So wie die Ibs, da war ein Dreiviertelmeter Schaum oben. Ja. Grauer, dreckiger Schaum. Ja. Weil man die Abwasser reinlassen hat. Der Donaukanal war eine Todesbrühe. Ja. Heute gibt es, wenn auch Regenbogenforellen, die dort leben können. Also da war schon ein sehr hoher Leidensdruck, kann man sagen. Ne. Und so ist der Naturschutz eben immer wichtiger und populärer geworden. Und es war am Anfang eben ganz einfach ein konservierender Naturschutz. Ja. Also die ersten Naturdenkmäler, Alexander von Humboldt, 1799, also 1800 herum, Naturschutz, interessant, im österreichisch-ungarischen Reichsforstgesetz von 1852 ist da einmal was drinnen, Recht der Wildnis, Wilhelm Heinrich Riehl. Also man sieht Mitte 19. Jahrhundert, genau, also mit diesem Höhepunkt der forstindustriellen Nutzung ist das aufgekommen. Einer der ersten, die was Naturschutz mit Urwaldschutz, ja, der Bobin, der war Oberförster John, hat dann in Schwarzenberg gesagt, war es nicht gescheit, wenn wir ein bisschen einen Urwald stehen lassen, vielleicht können wir was daraus lernen. Also wirklich toll von dem Oberförster John, dass er da den Fürst überreden hat können, dass nicht alles abhocken und so ist da im Urwaldrestl in heute in Tschechien noch vorhanden. In Amerika hat es dann begonnen eben mit dem Landschaftsschutz, Yosemite Valley, nicht, diese unglaublich beeindruckenden Felsformationen, haben sie gesagt, nein, da darf nichts passieren, das soll alles so bleiben und da hat man, der Grund waren zwar die Felsen, aber man hat auch die Wälder und alles rundherum unter Schutz gestellt. Das war ja relativ einfach, weil sie riesige Flächen gehabt haben. Nicht? Aber auch bei uns, der Schöffelbürgermeister von Mödling hat sich zum Schutz des Wienerwaldes eingesetzt. Da war eben, soll man den abhocken und so weiter. Und das war so ein Kampf, wer sich damit beschäftigt ist. Unglaublich, der hat Morddrohungen gekriegt. Ja? Der hat sogar einen Anschlag überlebt. Ja? weil er sie für einen Waldschutz eingesetzt hat. Also so ähnlich wie heute in Rumänien, so manche, wirklich. Also da sind schon Leute ermordet worden deswegen. Es war also damals auch ein ganz schöner Kampf, damit der Wiener Wald erhalten bleibt. Ja. Und der Schöffel hat sich da wirklich eingesetzt. Ne. Ja, und dann der erste Nationalpark der Welt, 1872, Yellowstone. Dort war wiederum diese Geysire und diese tollen geologischen Formationen, diese bunten Quellen von den Algen gefärbt. Das war die Hauptmotivation, vorerst einmal für Yellowstone. Ja, und zur gleichen Zeit war da bei uns die Forstindustriegesellschaft tätig, die alles niedergerampft hat, was gegangen ist. Absoluter Rapper. Man hört immer, ja, die haben es nicht besser gewusst früher. Ne? Also man hätte schon besser wissen können, 1870, 1872, wo die Amerikaner den ersten Nationalpark machen und auch dieses, diesen Wilderness Act, ja, also diese Idee von Wildnis schon ausformulieren und niederschreiben. Aber bei uns war da überhaupt noch kein Rät, sondern so schnell als möglich so viel abhocken und Geld machen, alles auf Akkord, ruckzuck. Ne? Also da war ein großer Unterschied. Ja, das große Gegenteil zu dem Zeitgeist damals war eben der Albert Rothschild. Ja, er hat es leicht gehabt, er war der reichste Mann Europas, keine Frage. Und hat halt da so über 30.000 Hektar übernommen und hat gesagt, ich kann mir das leisten. Der Urwald Rotwald, der bleibt bestehen und auch andere Wälder, die damals gerade einmal so 100 Jahre alt waren, schöne Bestände halt mit halbwegse Baum, weil zu dem Zeitpunkt waren die Baum alle, man hat jedes Stauden praktisch schon angehockt, ja, lang vor der Reife, um es zu Holzkohle zu machen. Also, und heute der Lahnwald waren halt über 1000 Hektar, damals ein 100-jähriger und etwas drüber Bestand, nur einziges Mal abgehockt in all der Zeit, wo wir rundherum alles 4, 5, 6 Mal kahl geschlagen haben. Ja. Und der ist überblieben durch den Streit eben, das wisst ihr, zwischen Admund, Stift Admund und die Kartäuser. Und auch diesen Wald hat Rothschild gesagt, den rühren wir nicht an. Für ihn war das eine unheimlich romantische Kulisse. Der war jetzt nicht der erste große Ökologe, ja, das war zu viel verlangt, 1875. Ökologie war zu dem Zeitpunkt eine ganz junge Wissenschaft, nicht? Ernst Haeckel, 1864, nicht? Haushaltslehre der Natur, das erste Mal, dass sich einer über Ökologie, über das überhaupt Gedanken macht. Also die haben nichts gewusst von Ökologie, wir wissen heute ein bisschen was von Ökologie, aber die haben nichts gewusst. Ja? Also es war das erste Stochern in der Dunkelheit, kann man sagen. Und es war zu viel verlangt zu sagen, ja, der Rothschild war vorausschauender Ökologe. Nein, das war romantischer Zugang. Ne? Wir sind im 19. Jahrhundert. Das erste Mal, dass sich der Mensch emotional wieder dem Wald zuwendet. Ja? Bis dorthin war der Wald etwas, was man bekämpft hat oder ausgebeutet. Das war der Zugang. Ja? Niemand ist in den Wald gegangen, um sie zu erholen. Ja? Oder am Berg. Ja? Am Berg hast du müssen gehen, weil ein Schaf oder eine Kuh verschwunden war. Oder du warst der Holzknecht oder der Jäger. Aber sonst ist niemand in den Wald gegangen. Alles schlimme, böse, gefährliche war im Wald. Ne? Von den Räubern, die Hexen, die Gnome, die irgendwas. Ja? Dafür hat es ja den Zaun gegeben. Ja? Der Zaun war die sichtbare Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis. Und auf den Zäunen die Hagerhusser, die Hexen, ne? Aus denen sind die Hexen wurden, die Hagerhusser, die Zaunhockerinnen, die waren die Mittler zwischen Wildnis und Zivilisation. Und der, ne? Und der Zaun ist genau die Grenze. Und außerhalb ist das gefährliche Wilde, nicht? Früher war Wildnis völlig negativ konnotiert, da war keine positive Emotion zur Wildnis. Ja, Rothschild hat eben da bei uns gesorgt, nicht? In der Schweiz. Fritz Sarrazin und seine wohlhabenden Genossen haben da eben in Graubünden dann den Schweizer Nationalpark. Die Schweizer sagen immer nur Nationalpark, es ist aber ein Wildnisgebiet, Kategorie 1b. Aber niemand sagt, wir haben ein Wildnisgebiet, sondern unser Nationalpark, sind die Schweizer ganz stolz drauf. Die haben das eben damals zum Teil zusammengekauft und dafür gesorgt, dass dort eben der erste Nationalpark in der Schweiz errichtet wurde. Biavo Viescia 1923. Ja, das sind so ein paar tolle Geschichten. Und eben die IUCN wurde 1928 gegründet. Internationales Büro für Naturschutz. IUCN sagt dir irgendwas? Sehr gut. In Deutschland war der erste Nationalpark der Bayerische Wald 1970. In Österreich der Nationalpark Hohe Tauern. Dort haben wir ja drei Länder, drei Naturschutz, drei Jagd, drei Fischerei, drei irgendwas Gesetze. Im Nationalpark, das ist recht lustig. Das ist halt Österreich. Und die Zahlen daneben und so, ich hoffe, dass sie jetzt stimmen, weil das war immer die, wenn es erklärt worden sind, aber wenn es anerkannt wurden. Ja? Und das sind ja viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, nicht anerkannt worden von der IUCN, weil keine Kernzone definiert wurde. Keine nutzungsfreie Kernzone. Ja? Die brauchen, im Gegensatz zu uns, wir brauchen 75% nutzungsfrei, aber das sollten ja 25% sein. Und das war nicht der Fall, bis dann die Kärntner einen Teil eben nutzungsfrei gestellt haben. Und die waren eben die Ersten, die dann auch die IUCN-Anerkennung gehabt haben. Und die haben dauernd, also Salzburg und Tirol hat dann, also Tirol ist eigentlich Osttirol, und Tirol selber ist ja keine Fläche, aber in Osttirol ist halt, ja, und das war recht lustig, dort hat er, wir wollen einen Nationalpark Osttiroler Prägung. Da habe ich gesagt, ja, dann mach einen Regionalpark, ja, aber was soll das heißen? Ein Nationalpark mit Osttiroler Prägung. Ja, das ist ja wohl ein Scherz. Ne? Aber ja, Tirol ist ein bisschen anders. Ganz wichtig auch die Konferenz in Rio 1992 und die EU hat auch in dem Jahr das Natura 2000 Netzwerk, was immer man davon halten will. Es war unheimlich engagiert, sehr motiviert. Sie haben eins vergessen, wenn ich was unter Schutz stehe in Europa, muss ich was entschädigen. Große Pläne, wunderbare Idee, kein Geld. Und damit, ja, also im Wald hat Natura 2000 eigentlich nichts gebracht, außer dass Förderschienen offen sind, die es außerhalb von Natura 2000 nicht gibt. Aber wirklich auf der Fläche war zu erwarten. Wir haben in Niedersachsen, glaube ich, 32% gemeldet gehabt. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber wirklich mit einem strengen Schutz, wer hätte es da oben? Ne? Wir haben aber tolle Schutzgebiete, ne? Zum Beispiel das WWF Machauern-Schutzgebiet. Ja? Steht drinnen, ja, es ist alles verboten, außer die Land- und Forstwirtschaft. Es war noch nie was anderes dort. Ja? Also, und wenn der WWF nicht Halbbesitzer wäre, ja, war das, aber nur ein Schüttel, das dort hängt, ja, und sonst hätte sich nichts geändert. Ja. Also, das ist halt bei uns sehr viel Fassade, sehr viel Schein und wenig Substanz dahinter, bei den meisten Sachen. Ja. Am besten ist noch in den Nationalparks, aber Naturpark, was ist im Naturpark Grebenzen geschützt? Ja, die Grebenzenwurst ist geschützt, ja, der Name. Oder irgendein, woanders eben der Most oder der Apfelsaft, ja. Aber sonst nicht wirklich, ja. Es ist ein nettes Etikett, aber wirklich an die Substanz geht es leider nicht. Das müssen wir uns eingestehen. Ja, Naturschutzvarianten, also begonnen hat es mit einem konservierenden Naturschutz, ja, man hat irgendwas gefunden, ah wunderbar, da gibt es das Blümchen oder die Orchidee und dort gibt es den Heuschreck oder die Unke oder was auch immer oder den Drill, ja, und hat gesagt, ja, den müssen wir schützen, ja, und Wachau ist ein Musterbeispiel für konservierenden Naturschutz, wenn man das dort nicht macht, um diese mediterranen Faunen und Florenelemente zu schützen, die sind weg in wenigen Jahrzehnten, sind die verschwunden, ja, weil die sind ganz einfach höchstwahrscheinlich durch den Weinbau auch seit der Römerzeit da auftaucht und wenn ich da diese Landschaft, diese Kulturlandschaft nicht pflege, auch wenn ich jetzt nicht auf jeder Terrasse mehr Wein anbaue, aber ich muss frei halten, weil sonst hätte was mit Routine, Götterbaum und sonst was zugewuchert und Ende, ja, und nichts mehr mit den ganzen sonnenhungrigen und wärmeliebenden Pflanzen und Tiere. Ja? Also das ist konservierender Naturschutz eine Ewigkeitsaufgabe. Ja? Dort können wir krampern, mähen, pflegen, weil wenn wir aufhören, ist es weg. Ja? Das heißt, es ist wie eine Käseglocke drüber. Ist wunderbar, ja, ist völlig okay. Konservierender Naturschutz, wir wollen etwas bewahren. Es hat ein bisschen einen musealen Charakter, aber es ist völlig legitim. Wir dürfen auch da tätig werden, weil es uns gefällt, ja? Weil uns diese Lebensgemeinschaft Freude macht, weil es uns erbaut, ja? Weil wir glücklich sind, wenn wir in dieser Landschaft sind. Ist völlig in Ordnung. Ja? Das, was wir heute ja reden, Prozessschutz, ist nicht irgendwie eine Gegenthese zu anderen Naturschutzvarianten. Ja? Ja, der gestaltende, der restaurierende Naturschutz, ja, ganz wichtig heutzutage, wir haben sehr viel kaputt gemacht, muss zum Beispiel Moore, zum Beispiel Wiedervernässung von Moore, das ist eben gestaltender, restaurierender Naturschutz oder die Lebensräume da, Braunkohleabbau in der Lausitz, ja, wenn ich das wieder vernässen tue und bepflanzen oder irgendwas, ja, oder auch bei uns noch großen Kraftwerksbauten und so weiter, da kann ganz was Interessantes, Nettes entstehen, da kann man verschiedenste Biotoptypen einbauen und so weiter, die haben riesen Baumaschinen, ja, da kann man sehr wohl was machen. Ne? Aber es ist halt immer von uns Menschen getrieben. Ja? Zum Beispiel beim konservierten Naturschutz, ich will diese Pflanze, diese Lebensgemeinschaft bewahren. Ja? Dass sie andere auch noch, ich selber und andere daran erfreuen können. Das ist also unser Wollen dabei. Und beim Gestalteten auch. Nicht? Wir wollen, dass das Moor wieder so wird in 1000 Jahren, wie es einmal war. Ja? Indem wir den Wasserspiegel erhöhen und es dann wieder zuwächst und so weiter. Und nicht weiter austrocknet, nicht vererdet, nicht zuwächst mit Latschen und Bäumen, sondern dass es wieder Moor wird. Ja? Aber es ist unser Planen und Wollen. Nicht? Und der nächste, relativ junge Variante ist der Prozessschutz, der einen anderen Zugang hat und um den werden wir uns jetzt ein bisschen mehr kümmern und sich damit beschäftigen. Anfang der 1990er ist als neues, wichtiges Naturschutzziel definiert worden. Und was bedeutet das? Wir lassen eben Prozesse auf verschiedenen Ebenen zu, auf Ebenen der Arten, Biozinosen, Ökosysteme oder ganzen Landschaften, wenn wir genug Fläche kriegen. Und zwar die Prozesse, die eben ablaufen. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine Zielvorstellung. Wie bei der Vernässung vom Moor, weiß ich möchte den Wasserspiegel heben, ich muss da was einbauen und das soll so und so ausschauen. Prozessschutz aber, das hat nicht wirklich ein Ziel, sondern es schützt die Prozesse, die ablaufen. Warum ist das wichtig geworden? Ja, wir haben immer weniger Flächen, wo der Mensch keinen oder wenig Einfluss nimmt. Keinen gibt es überhaupt nicht mehr. Wir haben unsere Pestizide im Tiefseeschlamm, so wie in die Eier von Pinguinen oder in der Milch von Eisbär und Seehund. Wir haben unsere Schwermetalle, Medikamente, Mikroplastik, was soll ich dazu? Überall, also kein Einfluss auf der Welt, das gibt es leider nicht mehr. Aber halt keinen massiven, energetisch-materialmäßigen Einfluss. Der ist eh schlimm genug, den wir überall ausüben. Und Prozessschutz ist ganz einfach der nächste Schritt. Man muss sich auch von ein paar Vorstellungen lösen, befreien. Also diese Vorstellung vom Gleichgewicht in der Natur ist ein bisschen romantisch verklärt, emotional überladen. Ja, ist ja toll in Fülle. Sendungen hört man, ja, und mit großen Bemühen versuchen wir wieder das Gleichgewicht herzustellen. Puh, Leute, dieses ökologische Gleichgewicht, ja, ist bestenfalls ein dynamisches Fließgleichgewicht. Das ist nicht so wie die Waage und da haben wir jetzt was gemacht und dann füllen wir das andere Waagschale wieder was ein und dann pendelt sich das aus. Und das ist auf keinen Fall eine statische Größe. Ja. Das Leben, das pulsiert, ja, das schrumpft und wächst, zieht sich zurück, stößt vor. In jeder Sekunde. Ja. Ihr dürft euch das nie als ein statisches System, stabil, so wie der Tisch, ja. Da gibt es eine Stabilität. Aber in dieser Veränderung. Ja. Ich kann zum Beispiel einen Waldtypus, ne, eine Dauerwaldgesellschaft, bei uns sieht man dann einen Buchen Bergwald oder in die Tropen, ne, da gibt es eine Stabilität. Weil den hat es gegeben bei uns vor 5000 Jahren, fangen wir an. Ja. Und jetzt gibt es, und wenn wir das nicht ruinieren und das Klima nicht völlig verrückt spürt, ne, kann ich in 500 Jahren, in 1000 Jahren, sehe ich jemanden drüber fliegen, ah, fliegt in einem Buch umweg. Ja. Da gibt es keinen einzigen Baum mehr nach diesem Zeitraum. Aber es ist nur immer dasselbe Waldsystem. Ja. Und das ist die Stabilität in Ökosystemen, dieses Gleichgewicht, das aber ständig pulsiert. Ja. Das eben uns so anstrebenswert vorkommt, aber wir können ganz wenig dazu beitragen. Ja. Wir haben nämlich kaum eine Möglichkeit, die Komplexität dieses Systems zu erfassen und wirklich gut zu beeinflussen. Ich weiß nicht, kann sich erinnern an den Mount St. Helens, ja, den Vulkan, ja, den Strissner da in Oregon oder in Washington, Washington, ja, das war 1980. Und man hat dann das ganze Gebiet, das betroffen war, ist ein riesiger Fleck, sofort unter Schutz gestellt, hat gesagt, aus Ende. Und die Hälfte davon, eigentlich, die war schlimmer betroffen war, auch von den Lahas und von diesem Abrutschen, von der Asche, hat man komplett unter Schutz gestellt, ohne einzugreifen. Und in der anderen Hälfte hat man eben der Natur geholfen und wieder aufgeforstet und das und alles Mögliche. Und, ja, und hat es nach 30 Jahren eine wunderbare Tagung gegeben, ne? 30 Jahre Mount St. Helen und die Unterüberschrift war The Unhelpful Hand of Science, die wenig hilfreiche Hand der Wissenschaft. Ja? Weil nämlich dort, wo der Mensch geholfen hat, das bei weitem nicht so toll sich regeneriert hat, wie dort, wo man es in Ruhe lassen hat. Also da, das ist der Grund, warum eben dieser Prozessschutz so wichtig ist, ja? Dass man Natur, Natur sein lässt. Nicht überall, das geht ja gar nicht. Ja. Wir sind Menschen, wir wirtschaften, wir nutzen was, wir bauen was an, wir brauchen Nahrung und, gar keine Frage. Aber doch auf einen gewissen Prozentsatz dieses Planeten sollten wir uns komplett aushalten, weil wir dort sehen und lernen können, wie macht es die Natur. Und die kann das, ich kann es euch versprechen, die kann das besser als wir, weil die macht es seit 3 Milliarden Jahren. Ja. Zuerst ganz einfach mit wenig Bakterien, aber ich seit zumindest 600 Millionen Jahren mit einer unheimlichen Vielfalt von verschiedensten Lebewesen. Und die kann das wirklich gut und besser als wir. Und zwar jede Art von Veränderung, auch jetzt beim Klimawandel, macht das sicher besser, als wir das jemals kennen. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Ja? Das ist wieder was anderes. Aber wir brauchen Flächen, wo wir uns aushalten. Und diese Selbstüberlassenheit ist ganz wichtig im Prozessschutz, dass man das in Ruhe lässt und zuschaut und versucht, daraus was zu lernen. Ja? So ein anderes wunderbares Gedankenbauwerk ist die natürliche Selektion. Ja? Jetzt im darwinistischen Sinn, ne, es gibt eine natürliche Selektion, ne, durch Notwendigkeit und Zufall und so weiter, ja. In der natürlichen Selektion, es gibt eine sexuelle Selektion, es gibt verschiedene Arten von Selektion, je nachdem. Manchmal hat eine dieser Selektionstypen so einen Vorteil, dass sie sich durchsetzt, zum Beispiel der Pfau. Ne? Du kannst mir da nicht erzählen, dass es ein Überlebensvorteil ist, wenn ich so einen Radl mache. Ja? Aber die Attraktivität für die Mädels ist so groß, ja, die sind so narrisch, dass die eben mehr Nachkommen haben. Aber noch mehr Schwanz geht nicht, ja, weil da werden sie wahrscheinlich fressen oder sie können nicht mehr fliegen oder irgendwas. Das heißt, da reizt sich die sexuelle Selektion eigentlich die vernünftige Überlebens- Geschichte aus, ja. Oder man sieht es bei den Paradiesvögeln, ne? Die gibt es immer auf Borneo, wo es keine großen Landsäugetiere gibt, keine Raubtiere, da kann ich so einen komischen Federbüschel haben und bunt und alles Mögliche und wahnsinnig viel Zeit aufwenden. Oder die Laubenvögel, ja, die hopfen mal dumm und bauen da ihren Aufwand, ja. Für was? Ja, du musst dir fragen, entschuldige, so Energieverschwendung, was sind die übergeschnappt? Ja, die leben in den Tropen, im Paradies, ja, haben keine Suren, keine Feinde, ja. Das ist eine Luxurierung. Ja? Völlig übertrieben durch eine andere Form der natürlichen Selektion, eben zum Beispiel diese Attraktivität. Und die passen sich auch nicht. Heute gibt es so Laubenvögel, die sammeln so gern blaue Sachen, ja? und die sammeln jetzt diese Kapseln von dem Mineralwasser und bauen solche Sachen aus dem Plastikmüll. Ja? Und die Damen sind begeistert, ja? Und dadurch setzen sie das durch. Also, und solange eben das kein Überlebensnachteil ist, ja, ist es ein Fortpflanzungsvorteil und so passiert auch natürliche Selektion. Ja. Aber wir müssen uns wirklich von der romantischen Vorstellung lösen. Das geht nämlich nicht so, dass man jetzt die Prädatoren, ne, und die suchen sie jetzt aus, ja, wir holen jetzt die Kranken und die Schwachen. Beim Wolf haut es noch halbwegs hin, wenn er zum Beispiel größere Beutetiere über längere Strecken hetzt, ist ganz klar, der Alte oder der Lahme oder der Kranke oder das Junge wird als erstes selektiert. Ja? Aber bei anderen, blauer Jäger, der Luchs zum Beispiel, dem ist ja völlig wurscht, ob der Rehbock der stärkste Rehbock ist und der gesindeste oder irgendein alte, kranke Gors. Ja? Weil der nimmt das Nächste, was vorbeigeht. Wenn es noch nur ist, hat er es. Angewirkt, fertig. Also, das ist eine ganz andere Art von natürlicher Selektion. Ja? Und wir müssen natürlich auch die Beutegreifer verstehen. Ja? Sehen wir es nicht. Unten steht, ich möchte auch mal was Zartes und Junges und Köstliches fressen. Ja? Also, da muss man sich auch lösen. Ja? Und noch absurder ist natürlich dann, wenn der Mensch jetzt sagt, die Jäger, jetzt wir als Jäger, und ich darf böse reden, weil er aus dieser Seite kommt, wir ersetzen jetzt die Aufgabe in der natürlichen Selektion von den Prädatoren. Ne? Also das ist ja dann völlig absurd, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wie es jetzt wirklich läuft. Ja? Diese Mechanismen. Sicher nicht so, schau, krank, bumm. Nein. Und auch, so ein Geweih, nicht, der muss gesund sein. Ja? Und was ist mit dem Mädel? Die tragt auch ein Teil vom Geweih in ihrer Genetik, nicht? Und die sehen aber nicht. Also das führt sie alles ad absurdum. Ja, also die romantische Vorstellung vom Gleichgewicht der Natur haben wir abgehandelt. Die nächste Geschichte ist eben Hinterfragung der Klimaxtheorie. Sagt jedem was die Klimaxtheorie? Also nicht Forstleute wissen es vielleicht nicht so. Die Klimaxtheorie besagt, zum Beispiel was Europa betrifft, ganz Europa wäre von Wald bedeckt, wenn der Mensch nicht eingreift. Ja? Und zwar alle Flächen, die waldfähigen Boden haben. Nicht über der Waldgrenze oder der Baumgrenze natürlich, ne? Nicht dort, wo es zu feucht ist, staulos, zu schnelle Umlagerungen sind, wie in einem Flussbett, ja? Wo es zu trocken ist, ne? Darum geht es ja dann über in die pannonische Tiefebene zum Beispiel, ne? Zu wenig Niederschlag und so weiter. Aber sonst wäre ganz Europa von Wald bedeckt und je nach Wuchsgebiet, Boden, Höhenlage, Exposition, Niederschlagsmenge entsteht ein bestimmter Waldtyp. Wir haben viele verschiedene Waldtypen in Europa. Da, bei uns, der Rotwald als Urwald ist ein Fichten-Tannen-Buchen-Bergwald. Das ist die Klimax-Waldgesellschaft. Ja? So, diese Klimax-Waldtheorie, das ist eine Theorie, immer, ja, nie vergessen, Theorien sind halt einmal Theorien. Und denen kann man nachgehen, bis sie widerlegt werden. Es ist so, dass die Theorie unheimlich gut funktioniert. Das stimmt wirklich toll. Natürlich war nicht ganz Europa von Wald bedeckt, weil halt da auch andere Gegenspieler waren. Und zum Beispiel eben die Mega-Herbivoren-Theorie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Großpflanzenfresser. Ja? Und es ist interessant, wenn man sich das anschaut, wir haben ein paar Experimente in Europa, dass die zum Anteil sich Freiflächen frei halten, zum Beispiel nach einer Kalamität oder ein Lawinenrast oder eine Überschwemmung. Ja, und dann, die können sich über Jahrzehnte Flächen frei halten, die nicht wieder bewalten. Aber irgendwann holt sich der Wald doch und zum Teil sind sie ganz wichtige Betreiber der Wiederbewaldung. Obwohl das gar nicht ihre Intention ist. Die hätten gern eher freie Flächen. Ne? Aber durch ihre Beweidung halten sie das groß kurz und dann können auf einmal auch wieder verholzende Pflanzen wachsen. Die werden nicht verbissen, bis halt sehr dornige, stachelige kommen. Und im Schutz der Stacheligen kann dann irgendwann einmal auch ein anderer durchkommen und über Jahrzehnte, ja, es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen geht, kann die starke Beweidung durch Megaheilbewohner auf einer Freifläche wieder dazu führen, dass sie bewaldet werden kann. Ja. Und das sind halt unheimliche Zeiträume, die man halt, wenn man jetzt hinschaut, gar nicht bemerkt. Also man müsste sich viele verschiedene Sachen anschauen, die in einem anderen Stadium sind und daraus dann rückschließen und extrapolieren. Ah, so konnte das gehen. Ja, die Klimaxtheorie haut also recht gut hin. Das stimmt, also die Waldtypen sind wirklich recht gut belegt, also auch mit Zeigerpflanzen, nicht? Am Waldboden. Ja, man schaut sich den Bodentyp an, dann die Zeigerpflanzen und daraus kann man dann schließen, das wäre der Waldtyp. Meistens steht halt bei uns jetzt Fichte. Fichte, wo viele verschiedene Waldtypen früher waren. Wo man noch welche finden, sind meistens Schluchtwälder. Ne, da hast du eben keine starke Nutzung gehabt oder zumindest keine Aufforstungen und solche Sachen. Da findet man dann noch wirklich die ursprünglichen Waldtypen. Aber im Großen und Ganzen stimmt diese Theorie. Nur, sie ist zu statisch. Ja? Und deswegen Hinterfragung, weil man dazu übergegangen ist zum Mosaik-Zyklus-Konzept. Weil da kommt jetzt noch die vierte Dimension dazu, die Zeit. Ja, eben der Zyklus. Das Mosaik, wenn du zum Beispiel im Urwald bist, ja, mit einem Waldbauprofessor oder und sagst, so, was haben wir da jetzt für eine Urwaldphase? Ja, ja, was schauen wir an? 10 Quadratmeter oder 100 oder 10 Hektar? Da habe ich junge, Moderdings, alles. Ja. Ich habe ein Mosaik. Und je nachdem, wie ich mein Raster drüber lege, komme ich zu dem Schluss, ah, Zerfallsphase, Bildungsphase, Optimalphase, Alterungsphase, irgendwas. Ja. Das heißt, diese großflächige Betrachtung ist problematisch. Auch jetzt auf den Wald im Alpenbogen zum Beispiel gesehen. Ja. Und da ist man da übergegangen, eben diesen Mosaik-Zyklus sich zu denken, dass nämlich es passieren kann, dass da in den Fichten dann ein Buchen Bergwald, weil dort eben so eine schluchtige Situation ist, ein Ulmen-Schluchtwald drinnen sitzt. Das ist ja ganz klar. Und das nächste ist, dass mit der Zeit sich das verändern kann. Es gibt eben Zyklen, wo man erst jetzt schon langsam drauf kommt. Ein Musterbeispiel ist, dass in Urwäldern, vielleicht auch bei uns, aber wir haben jetzt wenig und auch zu wenig Zeit gehabt, Albanien oder Griechenland, Nordgriechenland, sich die Buche, das sind Buchen-Tannenwälder, ja, und die Buche verjüngt sie unter der Tanne und die Tanne verjüngt sie unter der Buche. Und dieses Verändern von einem dominierenden Buchenwald mit kleinen Tannen drunter zu dominierenden Tannen sind etwa 600 Jahre. Ja. Das ist der Zyklus. Jetzt ist es schlecht, wenn du daneben sitzt und zuschauen willst, bis das fertig ist. Ja. Also musst du verschiedene Orte anschauen, wo diese Stadien sind und dann draus denken, hoppala. Ne? Wir waren bei einem Partnerschutzgebiet in Albanien, eigentlich in zwei, und dort war das umwerfend zum Sehen. Ja? Wo unter der Buche, ja, das müsst ihr euch vorstellen wie Wienerwald, mit ein bisschen Hecher halt, ein bisschen weniger Niederschlag eigentlich. Unten so trocken, dass mehr Kiefer ist und dann kommt eine Höhenlage, alles Buche. Und da hast du auf dem Hügel drüben gesehen, da einmal eine Konifer, da eine, da 2% Koniferen vielleicht, nicht mehr drin, alles Buche. Und dann sind wir weiter auf und plötzlich war da so ein Buchenhallenbestand und drunter Knie bis haushoche Tannen. Alles voll. Und auf unserer Seite war keine Tanne. Du hast keine lebende, stehende Tanne gefunden. Ich habe dann umeinander geschaut und finde einen riesigen, vermoderten Baumriesen. Das war die Mama, ne? Oder der Papa. Und die sitzen jetzt da drunter, ja, im Schatten und wachsen ganz langsam vor sich hin. Und wenn die Buchen anfangen zum Ausfallen, rein altersmäßig, dann wachsen die höchstwahrscheinlich durch und machen dann wieder die Krone und den Kronenschluss. Und das sind Prozesse, natürlich, wenn das 600 Jahre dauert, ne? Das ist ein Zyklus, der entgeht da sehr leicht, außer man schaut eben viele verschiedene Sachen auf großer Fläche an, sonst hast du keine Chance. Und das Ganze natürlich, ja, klingt jetzt wunderbar, das kann natürlich überlagert sein durch klimatische Veränderungen. Ne? Das ist ganz schwer natürlich am ersten Blick zu erkennen und zu begreifen. Und, ne, und da braucht man halt wirklich einiges an Überblick, an Zeit, an Bemühen, um das aufzunehmen. Also die Klimaxtheorie ist nicht so, dass man sagt, vergisst es, sondern das ist schon ganz wichtig, ist natürlich aus der Forstwirtschaft heraus, sollte eigentlich eine Hilfe sein, was für Bäume pflanze ich dort in dem und dem Wuchsgebiet. Das nächste ist, woher nehme ich meine Nachwuchsbäumchen, die ich setzen will? Also sicher nicht aus dem Waldviertel, wenn ich da welche setzen will, ja? Weil das ist ein ganz anderes Wuchsgebiet. Ist aber auch passiert, aber es ist wurscht, es ist, hat eh kein einziger überlebt. Die haben zu wenig Baumwolle gehabt in den 70er Jahren, ne? Auch die Bundesforste, mit den großen Windwürfen. Und dann haben sie halt von woanders die Baum geholt, ne? Und mir dann im Vertrauen gesagt, von dem, was wir da gesetzt haben, aus dem Waldviertel. Das ist nicht ein Baum überbringen. Das geht nicht so einfach. Also heute weiß man, wenn ich schon ein paar Mal sitze, dann muss ich es aus der lokalen Region nehmen, nicht aus dem Wuchsgebiet, sonst haut es nicht hin. Ja. Und warum Prozessschutz? Ja, das hat das war ein Funktionär vom NABU, ich finde nicht, Ihre Kassen, ein grundlegender Widerspruch des Naturschutzes ist, dass wir zu erhalten versuchen, was sich ändern muss. Ja? Beim konservierenden Naturschutz haben wir diese Zwickmühle. Ich sage immer, das Leben hält sich nicht auf beim Gestern. Ja? Das interessiert nicht, was gestern war. Das schreitet voran. Ja? Und auch wenn wir jetzt wollen und wir wollen, dass alles so bleibt und so, das Leben interessiert das nicht. Das muss sich ständig anpassen und verändern. Und manchmal geht es ganz langsam, da tut sich nichts, ja, da tut sich nichts. Ja. Und dann haben wir so eine Phase wie jetzt, da hat jemand ausgeschaut, ihr werdet ja bemerkt haben, was sie da tut. Ne. Auf einmal geht es unheimlich schnell. Das ist für uns jetzt wahnsinnig erschreckend für die Evolution. Die hat ganz andere Sachen erlebt. Ne. Aber es soll ja niemand entmutigt sein, dass wir uns jetzt da um Naturschutz bemühen, ja, und auch konservierenden Naturschutz. Wie gesagt, das ist alles okay. Ne? Nur, wir müssen uns bewusst sein, dass die Natur einer ständigen Veränderung unterliegt und alles, was wir machen, von uns aus anthropozentrisch motiviert und gefärbt ist. Ne? Und da steht sehr wunderbar, Prozessschutz schützt deshalb nicht nur das Inventar von Natur und Landschaft, sondern auch dessen Funktionieren. Also die Prozesse, die ablaufen. Und die dürfen ablaufen, wie immer sie ablaufen. Wir im Bündnisgebiet versuchen eben auf einen Großteil der Fläche nicht einzugreifen. Ganz einfach, damit passiert, was passiert. Wir haben keinen Plan. Das muss in 50 Jahren so ausschauen. Oder in 200 Jahren haben wir überall riesige Bäume. Das kann ich mir wünschen, ja, aber es wird das hoffentlich da sein, was von selber sich entwickelt hat. Das ist Prozessschutz. Vieles im menschlichen Dasein und auch im Naturschutz ist eine Abwägungssache. Die Gründung, Motivation, Rechtfertigung für Naturschutz. Wir haben also, wer damit arbeitet, wie man, für was braucht man das, nicht? Für was ist das gut. Nicht? Bei vielen wissen wir es nicht, nicht. Für was braucht man den Wolf, für was ist der gut. Ja? Ganz erstaunlich. Ich glaube halt, dass alle, die da sind, für was gut sind, weil meine vorsichtige Einschätzung ist, ich glaube nicht, dass irgendwelche Organismen Millionen Jahre beinharte Selektion überlebt haben, nur bei Gaudi und für nichts da sind. Ja? Also nicht irgendwo in dem Netzwerk eingebunden sind und auch für die Stabilität, für die dynamische Stabilität dieses Netzwerkes etwas tun. Aber für die meisten Menschen ist eben der Nutzwert das Wichtige, nicht der instrumentelle Wert, fürchterliches Wort, ökosystemare Dienstleistungen. Ja. Was ist das überhaupt? Ja, wir haben eben Versorgungsdienstleistungen, Nahrung, Wasser, Energie, chemische Verbindungen, Enzyme werden produziert für uns, Fermente, ganz egal. Ja. Das sind Sachen, auch, die wir bewerten könnten, auch monetär, aber es nicht machen. Wir nehmen es als selbstverständlich, dass Regenbauern einen Regen brauchen. Und bisher war es ja so, dass er meistens gerade so viel gekommen ist, wie es noch gut war, hin und wieder eine Überschwemmung. Ja. Aber sonst war es bei uns sehr ausgeglichen. Ne. Und jetzt schon langsam merkt man, hoppala, jetzt regnet es, was ich will, und saufen mal ja. Und dann ist wieder wochenlang trocken, ne, und alles dir da. Und auf einmal merkt man, na so selbstverständlich ist es leider nicht. Ja. Weil nämlich da die ersten regulierenden Dienstleistungen zum Schwächeln anfangen. Durch unsere Eingriffe, durch unsere Manipulationen und Schädigungen des Systems. Diese regulierenden Dienstleistungen, auch die ganze Oper der organischen Substanzen, ja, selbst chemischer Substanzen, die wir produzieren, ne, gibt es immer wieder Bakterien, die auftauchen und gelernt haben, das wieder zu zerlegen. Ja. Also ganz fantastisch. Manche Sachen, ne, diese Ewigkeitspestizide, das ist eine Katastrophe, das wird lang dauern, bis da wer da ist, ne, der das wieder wegrammt nach uns. Sachen, die wir bis heute nicht wirklich verstehen, fruchtbarer Boden. Ja. Wir wissen zwar, ja, fruchtbarer Boden, herrliches wächst, aber was es wirklich ist, kann man nicht ganz eindeutig festmachen. Ich war da in Hainich 20 Jahre Forschung im Nationalpark Hainich und da war er Professor für Bodenkunde. 60 Jahre hat er den Boden beforscht und bei seinem Vortrag das erste, was er sagt, der Boden ist eine Blackbox. Ja. Wir wissen nichts. Ja. Super. 60 Jahre seines Lebens hat er sich eingraben und er gibt zu, eigentlich, ja, wissen wir nicht, wie das da funktioniert. Es ist ganz einfach zu komplex. Ne? Was heißt das? Resignieren? Nein, ganz einfach vorsichtig mit den Ressourcen umgehen, mit Boden. Ja? Basisdienstleistung, Primärproduktion durch Photosynthese. Was soll ich sagen? Ohne dem gibt es nichts, auch uns nicht. Also das ist eine ganz eine wesentliche Sache. Es gibt zwar auch Stoffwechsel bei den Smog in der Tiefsee, die keine Photosynthese brauchen, aber das ist halt eine ganz eine kleine Nische. Eben das sind Schwefel, Wasserstoff und Wasserstoff zum Teil. Stoffwechsel haben die. Aber das sind halt wirklich nur begrenzt auf ein paar Quadratmeter rund um diese Unterseevulkane. Aber die große Primärproduktion auf diesem Planeten ist die Photosynthese durch die Algen und Pflanzen. Ja, der Eigenwert, inhärente Wert, ja, abseits jeden Nutzens, es dient auch für ein gutes Leben, ja, für die Erholung, für die Erbauung. Ja. Wenn man sich anschaut in der Kulturgeschichte, eigentlich rund um die Welt, wo es Bäume gibt, ja, was Bäume auch für einen emotionalen und zum Teil spirituellen Wert haben für Menschen, ja, ist schon ganz erstaunlich. Ja, und dann der Selbstwert. Ganz abgesehen von unserer Bewertung, ja, und damit da das zu behaupten, ohne, auch wenn es uns nicht gäbe, ja, das Leben hat einen intrinsischen Wert. Es ist nämlich die einzige Funktion, die in diesem Universum gegen die Entropie arbeitet. Ja? Die Entropie erhöht das Chaos. Ja? In jedem Moment wird das Chaos immer größer. Ja? Und das Leben kann gegen diese Entropie, die in absoluter Gleichförmigkeit enden wird, alles gleich kalt, gleich finster, gleich tot, gleich statisch, irgendwann in, was man bloß ausgerechnet hat, über 6 Milliarden Jahre. Aber das Leben kann dagegen ankämpfen, wenn auch nur temporär. Ja? Aber wir können eine höhere Ordnung schaffen gegen diese universelle Kraft. Manche Lebewesen wie unsere Bahn 1000 Jahre oder 4000 Jahre, wir halt 60, 80, 100 Jahre und der Springschwanz halt ein paar Wochen. Aber er kann, das Leben kann dagegen, gegen diese Kraft eine höhere Ordnung schaffen. Wobei man nicht vergessen dürfen, wenn das Lebewesen stirbt, ist die Entropie noch größer als vorher war. Also den großen Fluss kann niemand aufhalten. Aber temporär, Zeit, für eine gewisse Zeit, kann das Leben das aufhalten. Und deswegen hat das Leben aus sich selbst heraus einen universellen Wert, der nicht zu beschreiben ist. Ja. Deshalb auch Naturschutz hat, egal in welcher Form, immer auch eine ethische Dimension. Die Ökologie als Naturwissenschaft ist nicht in der Lage, uns eine letztgültige Handlungsanweisung zu geben. Ja. Zum Beispiel, es gibt in der Ökologie keinen Begriff für Wildnis. Ja. Das gibt es nicht. Wildnis zum Beispiel ist ein, ich sage immer, Kontrastbegriff. Ja. Wildnis existiert nur, wenn du daneben die Zivilisation hast, die Kulturlandschaft. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Tag der Jagd da in Nordkanada hat den Inuit gesagt, das heißt, der hat eine herrliche Wildnis da. Ne? Da schaut der an und sagt, was hält das? Ne? Das ist seine Heimat, das ist. Ne? Das ist nichts anderes. Ne? Das ist, ja, fertig. Ja? Erst der Kontrast, ne? Von der menschlich überprägten Kulturlandschaft zu dem belassenen, naturbelassenen, ja? Da haben wir dann eben den Unterschied und da sagen wir, ah, Wildnis oder wie auch immer. Ne? Aber in der Naturwissenschaft gibt es den Begriff Wildnis nicht, das ist nicht definiert. Ne? Leider gibt es kein Weißbuch in der Ökologie, das uns sagt, was richtig oder falsch ist. Ja? Man kann also nicht nachschlagen, so wie in den gescheiten Lehrbüchern, was ich in Wirtschaftswissenschaften nicht, da steht drin, sie müssen das machen, damit das passiert. Das gibt es in der Ökologie leider nicht, weil es alles relativ komplex ist. Aus dem Grund sind wir auf permanente Selbsthinterfragung angewiesen. Ja, man muss sich ja immer wieder selber auf Zeiten nehmen, auch fragen, wann ich das jetzt mache oder wenn ich auch das unterlasse, ja? Warum eigentlich? Ja? Und da spürt natürlich oft einer, ja, weil ich bin besonders begeistert von dem und dem Organismus. Oder ich erinnere mich, da sind sie gekommen, ja, diese steilen Wiesen da oben, ne, da müsst ihr was machen, dass die nicht zuwachsen, weil da gibt es den Schmetterling XY. Ja. Und der andere kommt aber und sagt, ja, dann macht es nichts, weil dort kommt ganz selten das und das Pflanzerl und das, wenn du das jetzt pflegst, ne, dann verschwindet es. Ne. So kommt jeder mit seinem Anliegen, ja, mit seinem Blick auf die Sache und versucht halt, da etwas dafür zu tun. Bei uns ist halt, da sagen wir, wenn es zuwächst, wird es zuwachsen, wenn es offen bleibt, wird es offen bleiben. Und da haben wir jetzt wieder Abwägungssache, wenn das der letzte Standort in ganz Österreich ist, von XY, dann kann man sich überlegen, machen wir dort was, damit es nicht wirklich der letzte war und der erlischt. Ja. Aber sonst, wenn das woanders noch gibt, ja, dann hat es bei uns zum Beispiel in diesem Prozessschutzgebiet, im Kerngebiet, ganz einfach gesagt, ein Pech gehabt. Ja. Denn auch diese Veränderung, Ja, das ist ja so interessant, zum Beispiel, dass alle sich fürchten, dass die Almen zuwachsen. Entschuldige. Dann wachsen sie zu. Ne? Ich meine, alle werden eh nicht zuwachsen. Ne? Und ohne EU-Beitritt und Förderung waren die eh schon alle zuwachsen. Bei uns hat ja niemand mehr auftrieben. Ja? Ohne Bestossungsparameter geht da keiner mehr da oben hagern. Ja? Das ist so alles links. Ne? Also das ist das leisten wir uns, weil wir sagen, ja, wir wollen die Almen oder zum Spaziergehen, damit du einen Ausblick hast. Warum auch immer. Ja? Manche sagen, ja, die müssen beweidet werden, weil sonst die Lawinen abfahren. Na, entschuldige, man tut ein Latschen oder einzelne Bäume und dazwischen Zwergstreichen und irgendwas, wo sie da abfahren. Noch weniger als auf der Wiese. Ne? In der Übergangsphase ist es etwas anderes. Ja? Beim Zuwachsen, bis das rau genug ist. Aber das ist eine Entscheidung von uns. Ne? Wir sagen, ja, wir wollen das da halten. Aber wenn zum Beispiel das Geld nicht da ist und die Hälfte von den Almen zuwächst, wen kümmert es? Außer es ist der Lieblingsalm, ne? Wo du gern gesessen bist. Und halt den Ausblick auf den Nachbarberg genossen hast. Ja, auch verständlich, dass dir das nicht recht ist. Ja? Aber der Natur, dem Leben, ist das relativ wurscht. Ganz dein hat gesagt, ja. Aber wie gesagt, eben immer wieder Abwägungen, auch den persönlichen Zugang nie vergessen, dass er immer mitschwingt. Aber deswegen gibt es Prozessschutz als eine Form von Naturschutz, die versucht, diesen Abwägungsspielraum möglichst gering zu halten. Also wir sagen meistens, am liebsten ist, wenn man jetzt damit nichts tun. Geht es immer? Nein, weil die Flächen zu klar sind, weil die Interessen rundherum andere sind, weil die Gesetzeslage nicht ausreichend gut ist und so weiter. Verschiedenste Einflüsse halt. Aber wir versuchen eben, dort diesen Abwägungsspielraum möglichst gering zu halten. Naturschutz, egal in welcher Form, hat immer einen Rechtfertigungsbedarf. Wird schon erlebt haben. Ne? Was braucht man denn das? Und was macht es denn da? Und wieso macht es ja nichts? Ja? Und es ist gut, wenn man fundierte Argumente hat für sein Handeln, aber auch für sein Unterlassen. Da sollte man sich schon Gedanken drüber gemacht haben, bevor die Fragen kommen oder die Vorwürfe kommen, weil die kommen hundertprozentig. Weil egal, ob du was machst oder nichts, es ist immer wer, dem das nicht gefällt oder nicht passt oder sonst irgendwas. Ja, damit bin ich mit dem Vortrag schon am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war ein Vortrag zum Thema Prozessschutz, gehalten am 29. Februar 2024 im Zuge der Ausbildung zum Nationalpark Gesäuse oder Kalkalpen Ranger. Der Referent Reinhard Beckny, der kommt aus dem Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal und deswegen hat er uns auch viele Beispiele von dort erzählt und nicht aus dem Nationalpark Gesäuse. Wenn ihr wollt, ist Nationalpark Radio gibt's wieder nächsten Mittwoch von 6 bis 7 auf die Nacht auf Radio Frequenz oder alle 2 Wochen neu überall, wo es Podcasts gibt. Vier Dank. Und das Nationalpark Radio und der Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.